Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, hallo, servus.
Erstmal wünsche ich dir ein gutes und gesundes neues Jahr 2025.
Ja, vielen Dank und ebenso.
Dankeschön. Bist du denn so ein großer Silvesterfeierer?
Ich gehöre zu den Leuten, die sich da immer furchtbar unter Druck fühlen und habe das jetzt mittlerweile dadurch gelöst, dass ich immer abhaue. Weil ich finde es immer bis Weihnachten ganz schön. Ich mag auch, dass es dunkler wird und ich mag auch, dass es dann kälter wird und danach beginnt es mich zu nerven. Und insofern freue ich mich jetzt immer sehr rauszukommen und dann sind wir immer mit Freunden, haben aber auch für uns jetzt auch schon mal beschlossen, auch zum Beispiel mal früher Silvester zu feiern, als Silvester war, und ich fand das eine total tolle, eigenmächtige Entscheidung. Wir haben einfach um 11 gesagt, es ist jetzt 12 Uhr
für uns. Sehr schön.
Das ist ja völlig beliebig. Es ist eine Uhrzeit.
Absolut. Silvester ist ja auch immer der Moment, nochmal so das vergangene Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wie sieht deine persönliche Bilanz aus? Wie war das Jahr 2024 für dich?
Ich finde ja witzigerweise, dass man sich diese Zeit oft gar nicht wirklich nimmt. Man feiert halt, geht auf irgendeine Party, isst irgendwas zusammen, und ich habe es dann tatsächlich auch schon mal so gemacht, dass ich mich verabschiedet habe, um genau das mal zu machen, weil ich dachte, das ist ja eigentlich auch sinnvoll. Mhm. Aber alle haben gedacht, ich bin schwer depressiv und dann hatten Angst, ich gehe jetzt da raus und schieße mir eine Kugel im Kopf oder irgendwas. Dabei habe ich mich einfach nur hingesetzt und habe gedacht, so, was war denn das? Was war denn dieses Jahr? Ich habe das dieses Jahr ehrlich gesagt noch gar nicht gemacht. Das muss ich jetzt live in dieser Sendung machen. Das dauert wahrscheinlich sehr lange.
Also, ich darf dir mal helfen, du hast viel gedreht.
Das stimmt.
Im letzten Jahr. Und du bist 50 geworden am 20. November.
Das stimmt.
Hat diese Zahl was mit dir gemacht oder macht die nachhaltig was mit dir?
Nee, gar nicht. Ich bin immer jemand, der dann schon, wenn es so in die Richtung geht, der dann schon immer sagt, ich bin fast 50, weil es mir zu umständlich ist, nachzudenken, ob ich jetzt 48 oder 49 bin. Deswegen an die Zahl habe ich mich schon gewöhnt. Mich schockiert jetzt gerade der Gedanke, dass ich in 10 Jahren 60. Das heißt, ich setze mich jetzt schon mit der 60 auseinander.
Du kannst ja jetzt schon sagen, ich bin fast 60. Dann kannst du dich schon langsam dran gewöhnen.
Und wenn dann genau. Leute zu mir so sagen, so undurchdacht sagen, ach, auf deine zweite Lebenshälfte, wir fallen nicht so, ich glaube, noch mal so lange, dann bin ich schon 100. Das,
also,
glaube ich, schaffe ich nicht.
Florian, meine Oma ist 111 geworden und war fit bis wie ein Turnschuh bis zum Schluss.
Ja,
also.
Solche Leute gibt es. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dazugehören will. Und die Frage ist ja auch, wie. Ne?
Aber gab es so, ich meine, manchmal hat man ja so Geburtstage, die mehr einschneiden so ins Leben. Bei mir war es zum Beispiel der 30., wo ich dachte, oh Gott, 30 ist ja steinalt. Hattest du sowas?
Ach, ich hätte gedacht bei 40, weil bei 40 ist nun wirklich die Jugend und die Kindheit einfach vorbei. Da kann keiner mehr sagen, er ist nicht erwachsen. Also da kannst du nur innerlich Kind geblieben sein, aber also äußerlich bist du kein Kind mehr. Hm. Und jetzt bei 50, na gut, der Bus ist ums Eck.
Das ist auch ein schöner Ausdruck. Götz-George hat mal gesagt, hier auch an der Stelle, mit den Jahren, da wird die Haut immer dünner im übertragenen Sinne. Ist das bei dir auch?
Ja, also im nicht übertragenen Sinne ja auch. Ne?
Aber lässt du Dinge näher an dich ran? Also Kritiken zum Beispiel, gute oder schlechte?
Nee, ich glaube nicht, dass ich da sensibler geworden bin als früher. Ich glaube, das ist ungefähr gleich geblieben. Ich habe, glaube ich, aufgehört. Am Anfang habe ich immer versucht zu lernen, von guten wie von schlechten. Und mittlerweile hat man so ein bisschen Erfahrung und merkt, dass Kritiken ja nochmal nach einer ganz eigenen Regel funktionieren. Und das ist nochmal die Unterhaltung des eigenen Publikums, der Kritiker. Und die wollen ja auch gelesen werden. Und natürlich auch, dass man sagen muss, dass Kritiker nicht der Durchschnitt sind, indem dass sie wahnsinnig viele Filme sehen. Der deutsche Durchschnittszuschauer schaut, glaube ich, maximal zweimal im Jahr ins Kino. Und ein Kritiker sieht bestimmt, keine Ahnung, 200, 300 Filme pro Jahr. Da habe ich natürlich zwangsläufig andere Bedürfnisse. Insofern, richtig was draus lernen kann man, glaube ich, nicht mehr. Und das habe ich, glaube ich, aufgehört. Insofern versuche ich dann eine Distanz dazu zu halten. Ich kann mir das dann schon durchlesen, aber es ist auch jetzt nicht mehr so, dass ich mir das, es interessiert mich nicht mehr so sehr. Man sieht ja diese ganzen Beispiele und es gibt ja nichts Schlimmeres in Deutschland, als wenn man nicht auf dem Boden geblieben ist. Das ist ja so das Schlimmste, was man über jemanden sagen kann. Mhm. Und ich empfinde das natürlich genauso. Deswegen habe ich mir das ganz fest vorgenommen, als dann das Glück so einschlug in dieser Form, dass ich dann eine Distanz dazu wahre. Und das macht das Ganze so ein bisschen freudloser, als es sein könnte, aber natürlich auch gesünder. Und deswegen ist man da nicht so gefährdet, hat aber auch kein richtiges Verhältnis dazu. Das heißt, ich habe ständig das Gefühl, bin dann völlig überrascht, wenn irgendwas auf irgendwelchen Magazinen landet, weil es mit meinem Leben nichts zu tun hat. Und ich dann denke, ach, das interessiert die Leute wirklich. Freue mich natürlich dann, wenn die Leute ins Kino gehen, aber denke natürlich immer, ja, das wird jetzt schon bald vorbei sein oder es wird bald auffliegen. Das ist auch was sehr Deutsches von uns natürlich.
Du hast eine Motto-Party gemacht. Niemand durfte gut aussehen. Warum?
Ach, weil ich das... Also ich mache mir da auch nicht viele Freunde im Freundeskreis, weil natürlich alle immer toll aussehen wollen. Und ich bin auf viel zu vielen Partys, wo natürlich alle immer gut aussehen müssen und sollen und wollen. dass ich das so herrlich entspannt finde, wenn das mal eben nicht so ist. Und weil ich auch gemerkt habe, das ist jetzt auch schon die vierte Party, die ich so mache, dass die Leute immer überhaupt keinen Bock drauf haben, aber dass dann immer die besten Partys sind. Weil dann freut man sich so an mal was anderem, außer halt gut auszusehen, sexy zu sein, elegant zu sein. Und das macht die befreiteste Party. Das sind die besten Partys.
Und was hast du gemacht, um nicht gut auszusehen?
Ich habe mir tatsächlich sehr viele Falten gemacht mit Gummimilch und bin à la Hugh Hefner gegangen. Habe mir so einen alten Morgenmantel angezogen und einen und Nikotin, also Nikotingelbe Zähne und so weiter. Also ich sah auf jeden Fall nicht gut aus.
Und getanzt hast du auch?
Ja.
Was ja nicht deine Stärke ist, wie du selber sagst.
Ja, nee, also ich bin immer gut mit... Turnen zum Beispiel war ich sehr gut, weil ich einfach, weil es einen ganz klaren Ablauf dafür gibt. Ich habe mich nie so frei gefühlt, was bei Tanzen ja zwangsläufig dazugehört. Und ich bin eben, das hat auch mit dem Imposter-Syndrom ein bisschen was zu tun. Ich bin kein guter Tänzer, wenn andere Leute mir zuschauen. Da fühle ich, dann fühle ich mich beobachtet und dann fühle ich mich nicht frei. Ich bin keiner von diesen Leuten, die so tanzt, als ob dir niemand zusieht, dieser Spruch. Das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft von Leuten und ich habe die aber nicht so richtig.
Jetzt können wir dich wieder im Kino erleben. In der, ja, kann man ja fast sagen, der dritte Film in der Trilogie von Sönke Wortmann. Der erste war der Vorname, dann kam der Nachname. Jetzt der Spitzname, spielt auch wieder an einem Ort. Das erste Mal war er in einem Raum. Jetzt dann bei dem letzten Film war der auf Lanzarote, ne, auf so einer Finke. Und jetzt in einem Skiresort in Tirol. Sieht traumhaft aus. Waren die Dreharbeiten auch so traumhaft?
Es war wirklich jedes Mal was relativ Besonderes. Vor allem beim zweiten Mal, weil wir das mitten in Corona-Lockdown gedreht haben und deswegen halt ganz starke Auflagen hatten und selber in so einem Holiday-Resort waren, wo wir eigentlich mehr oder weniger nicht raus durften auf dieser Insel. Deswegen hatten diese Dreharbeiten immer was relativ Abgeschlossenes. Und so war es jetzt hier auch, dadurch, dass wir allein in diesem Hotel waren, bekommt es dann schon was Besonderes. Weil sonst ist es ja eher so ein Kommen-Gehen bei so Dreharbeiten und das ist viel, viel, viel flüssiger alles. Und das war hier aber auch dadurch dann schön, weil man kommt immer zusammen, trifft sich morgens zum Frühstück. Und es war auch sehr schön mit dem Team diesmal, weil die alle auch da waren und wurde auch feuchtfröhlich. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön und sehr besonders. Also das war toll.
Den Ausschlag zum Spitznamen gab, kann man so sagen, Paulchen.
Genau. Also es ist ja immer so, dass die Filme ein bisschen was behandeln, was in der Gesellschaft gerade an Konfliktpotenzial rumschwirrt. Und das kondensiert sich dann an dem gekühlten Glas dieser Familie. Und in dem Zeichen ist ja der Auslöser Paulchen, weil das ein Jungsname ist und das aber ein Mädchen ist. Ich habe das in meinem Bekanntenkreis auch tatsächlich auch festgestellt. Freunde von mir, die ein Mädchen hatten, das einfach relativ fest war und von dem hat die noch keine Haare und hatten. Und deswegen haben Leute zu dem Baby halt alle gesagt, er. Und das hat die furchtbar geärgert. Und ich fand es interessant, also ich fand es total nachvollziehbar, dass es ärgert. Und ich habe aber gedacht, das ist doch auch interessant, warum ärgert einen das so? Und da geht halt dann die Debatte los. Das ist dann eher wieder so, was wir bei Oscars Kleid so ein bisschen beachtet haben. Die Rollenbilder, die wir alle kennengelernt haben. Warum irritiert uns das so stark, wenn jemand diese Rollenbilder verlässt? Und warum in dieser Zeit, wo jetzt behauptet wird, diese Rollenbilder gibt es gar nicht mehr so, wird es auf der anderen Seite immer extremer. Also dieselbe Generation, die eben sagt, wir sind da viel fluider, ist dieselbe Generation, die dann in die Extreme geht, wo dann auf Instagram die Frauen aussehen wie Persiflagen von Frauen und die Typen wie Persiflagen von Typen. Also es ist alles sehr, sehr interessant. Also es scheint auch schon was Biologisches in uns zu sein, dass es so auseinanderkämmen will alles.
Ihr seid ja ein wirkliches Dreamteam, kann man sagen. Iris Berm, Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Justus von Donani und du und das jetzt schon also in der dritten Folge. Da ist so unfassbar viel Wortwitz drin und Timing auch in den Dialogen. Seid ihr schon so eingespielt, dass das quasi von alleine funktioniert oder hat das was so ein bisschen von Loriot, wo ihr bestimmte Szenen, wo es um Sekunden geht, jetzt doch noch mal eine Sekunde länger warten, doch noch mal eine Sekunde weniger warten? Wie ist das?
Nee, ich glaube, man muss auch sagen, Loriot war noch eine andere Zeit. Da war das noch eine ungewöhnlichere Sache. Das war, glaube ich, den Deutschen da noch nicht so nah. Jetzt gibt es doch erheblich mehr Leute, die sehr komödiantisch sind. Und das hat ja immer was mit Musikalität und Timing zu tun. Und der Sönke sucht sich dann schon Leute für die Rollen, die es halt brauchen. Es muss ja auch jetzt nicht jede Rolle gleich sein. Du brauchst ja unterschiedliche Rollen. Die wissen, was eine Pointe ist. Eine Caroline weiß einfach, was eine Pointe ist und wie sie sitzen muss. Aber das passiert tatsächlich sehr instinktiv, wenn man ehrlich ist. Da muss der Sönke sehr selten herkommen und sagen, mach noch mal die Pause größer. Setz das mal. Sönke ist eher einer, der manchmal sagt, lass die mal weg. mach mal die Pointe ein bisschen kleiner, spielen wir nicht so auf Pointe oder so, was ich dann auch sehr souverän finde.
Mhm. Ja, es sind ja manchmal auch so ganz besondere Betonungen. Also das ist so, das ist ein Film für mich übrigens wieder mit Drehtür, wo ich am liebsten gleich nochmal wieder reingehen würde.
Ach, cool.
Es ist wirklich wahr. Und ich habe mir auch den Vornamen und den Nachnamen jeweils mehrmals angeguckt, weil man nämlich, und deshalb kam ich auf Loriot, tatsächlich immer wieder was Neues entdeckt.
Na, das ist beim Vierer ja auch so. Das liegt ja bei diesen Dialogen. Du kriegst beim ersten Mal gar nicht alle Dialoge mit, weil es so schnell geht. Das ist einfach bei schnellen, intelligent geschriebenen Dialogen ist es einfach schwer, alles beim ersten Mal aufzunehmen. Und das ist ja auch schön, kann man beim zweiten Mal auch nochmal angucken und sich nicht langweilen.
Gab es denn da so Szenen, wo ihr selber zusammengebrochen seid vor Lachen?
Nee, das ist tatsächlich bei Sönke gar nicht so die Art seines Drehs. Bei Sönke geht es sehr, sehr ruhig und sehr konzentriert zu. Also ist mir beim ersten, beim Vornamen aufgefallen, weil da kam ich direkt aus dem Dreh mit Matthias Schweighöfer. Und
oh ja,
da
war's anders.
Ja, na klar. Und Matthias lebt davon, dass man während die Kamera läuft, Sachen ausprobiert, nochmal macht. Wir setzen nochmal an. Er sagt, warte, wir fangen nochmal an. Wir machen das so. Und man sich die Bälle zuschießt und dann kam ich zu Sönke und habe erst am ersten Tag gedacht, ich mache es genauso. Und dann wurde mir aber relativ schnell aufgezeigt, dass das nicht der richtige Ort ist. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, ist anders. Da ist auch eine andere Art von Vorbereitetsein, eine andere Art von Präzision. Das wird alles am Morgen geprobt, da wird es besprochen und dann wird es gemacht. Und ist aber natürlich auch was sehr, sehr Schönes. Und die Tage sind übrigens auch immer sehr, sehr kurz, also legendär kurz bei Sönke. Was beim Drehen dann tatsächlich auch schön ist, weil auch Leute, die Filme machen, gerne ein Familienleben haben, dass du um 5 fertig bist und dann das Hotel genießen kannst.
Ist schon ein ganz schöner Job, oder?
Ja, also natürlich ist es ein schöner Job. Er ist nicht das, was, glaube ich, die Leute draus machen. Manchmal denkt man ja, es gibt keinen anderen erstrebenswerten Job als Schauspieler oder berühmt zu sein. Meistens ist es ja berühmt sein, der Job, den alle anstreben. Da würde ich jetzt sagen, ach, das könnt ihr, weiß ich nicht, kann man sich überlegen. Ja? Da gibt's auch schon andere coole Jobs, die erfüllend sind.
Ja, also für die wenigen, man kann es sich kaum vorstellen, aber für die wenigen, die weder den Vornamen noch den Nachnamen gesehen haben, geschweige denn den Spitznamen, erzähl uns was zu deiner Rolle.
Meine Rolle ist eigentlich immer so ein bisschen der die Kohlen ins Feuer wirft, also der immer anheizt. Beim ersten Film kam ich auf die gloriose Idee, meiner Familie zu erzählen, dass ich mein ungeborenes Kind Adolf nennen möchte. Und damit geht die ganze Sache so ein bisschen los. Und ich bin wahrscheinlich eher an einem traditionellen Männlichkeitsbild verhaftet, würde ich sagen, in dieser Rolle. Egal wie modern ich mich gerne gebe, ist mir sehr wichtig, welches Auto ich fahre, wie viel Geld ich habe und dass ein Mann auch dominant sein müsste.
Und das Handy schmeißt du auch nicht so gerne aus der Gondel normalerweise.
Genau. Und dass genau just diesem Typen natürlich was passiert, was ihn in eine Situation bringt, wo er genau aus diesen Gründen genau das beschissenste Opfer ist, fand ich einfach auch lustig.
Der Spitzname auf jeden Fall, ein ganz toller Film, läuft jetzt gerade in unseren Kinos. Du bist ja öfter hier bei uns zur Premiere, bei der Vierer zum Beispiel, da warst du in Strohblond zu erleben. Was ist denn da passiert?
Na, das war, weil ich den nächsten Film schon gedreht habe. Und da spiele ich so einen abgehalfterten One-Hit-Wonder-Sänger, also wie so einen ehemaligen Popstar, der jetzt dabei irgendwo halt im Baumarkt singen muss. Mhm. Und dem halt nur die Haare geblieben sind. Die Frisur aus seinen 20ern. Und die bin ich jetzt aber auch schon wieder los, habe die Ratze kurz abgeschnitten, die Haare.
Und wieder dunkel. Genau. Wie war das jetzt bei der Premiere von Der Spitzname? Bist du vor sowas noch aufgeregt?
Nö. Nee, aufgeregt bin ich da gar nicht. Ich freue mich drauf jetzt heute. Es ist immer tatsächlich schön, mit dem Publikum zu sehen. Es ist interessant manchmal, welche Art von Publikumszusammensetzung das ist, ob es jetzt nur meine Branchenkollegen sind oder ob es ein normales bezahlendes Publikum ist. Das ist immer irgendwie ganz, ganz, ganz spannend.
Und wie war es bei Der Spitzname? Hattest du den Film vorher schon in Gänze gesehen, auch auf einer Leinwand?
Ich hatte den Film nicht gesehen.
Aha.
Aber das ist auch ein First und ich habe mich auch ehrlich gesagt gar nicht drum gekümmert, weil ich eben selber noch gedreht hatte und Promo für den Vierer gemacht habe. Deswegen ist mir dann am Abend vor dem Interviewtag aufgefallen, ich habe den ja gar nicht gesehen.
Ja.
Das Gute ist, ich kann ja gar nicht so wahnsinnig viel über den Film selber erzählen, weil ich will ja auch nicht spoilern, aber ich kann halt vom Film erzählen.
Wir haben die Rubrik Prominente und ihr Berlin und du hast ja hier mal mitgespielt in der Serie Berlin, Berlin. Mhm. Warst allerdings auch mal so ein bisschen traumatisiert durchs deutsche Theater.
Ja, aber da kann ja Berlin nichts dafür.
Eben, da kann ja Berlin nichts dafür. Welchen Bezug hast du denn heute zu unserer Stadt?
Na, leider seit Corona, also für die Umwelt ist es ja besser, wird nicht mehr ganz so viel gereist, auch in meiner Branche nicht mehr so viel. Und ich bin natürlich jetzt auch familiär ein bisschen mehr gebunden. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr dauernd in Berlin, sonst war ich ja wirklich alle 2 Wochen in Berlin. Jetzt bin ich zum Drehen halt dann in Berlin. Wir haben jetzt auch letztes Mal auch in Berlin gedreht. Die erste Hälfte, also im Herbst, war ich jetzt wieder 4 Wochen dort. Also ist auf jeden Fall mein großes Herz. Was ich an Berlin so liebe und auch wenn ich es jemandem zeigen muss, Berlin ist, dass ich das Gefühl habe, es ist wie so, man hätte vielleicht jetzt nicht ganz Paris, aber eine andere wirklich wunderschöne Stadt der Gründerzeit genommen dann und hätte einmal mit der Faust, hätte die Geschichte hier reingehauen und da reingehauen und du siehst alles, was passiert ist mit dieser Stadt an jeder Ecke und das ist so eine für mich unverwechselbare Mischung. Egal wo du hingehst, siehst du, hier stand die Mauer, hier sehe ich die Berliner Republik, das hier war mal ein jüdisches Kaufhaus, danach war es die SED-Zentrale und jetzt ist es ein Club, Private Members Club, also du siehst alles so sehr und du siehst Hässlichkeit neben Schönheit und das ist dann immer besonders schmerzhaft und besonders schön. Also das liebe ich sehr in Berlin.
Lebst du so ein bisschen Leben auf der Überholspur? Man hat so den Eindruck, du gehst ja von einem Film zum nächsten. Hast du da tatsächlich diese Überholspur oder kannst du dich auch immer mal wieder zurückziehen?
Na, ich versuche schon immer von der ganz linken Spur dann auf die ganz rechte zu kommen, dazwischen, wenn man Pausen hat. Die muss man sich halt dann auch irgendwie verordnen. Jetzt zum Beispiel ist die Pause verordnet, weil ich schreiben muss. Das heißt, ich kann jetzt gar nichts drehen. Ich muss wirklich alles absagen, damit ich wieder einen Film selber schreibe. Aber das ist dann auch wieder eine Überholspur, weil da stresse ich mich natürlich jeden Tag, weil das natürlich ein unendlich langes Projekt ist, bis man wieder was geschrieben hat. Da kann man jeden Abend da sitzen und sagen, boah, ich bin doch immer noch nicht fertig.
Ja, vor allen Dingen, du machst ja tatsächlich, also Drehbuch hast du geschrieben, Regie und Hauptrolle beispielsweise, also in verschiedenen Filmen jetzt schon. Vincent Wilmer, einer der Filme, da hast du das Drehbuch geschrieben, Drehbuch, die Hauptrolle geschrieben. Genau. Und da hast du mal gesagt, du hast das nur geschrieben, damit man eine Hauptrolle im Kino spielen könnte, stimmt's?
Ja, naja, es ging gar nicht nur um eine Hauptrolle, sondern es ging um die Art der Rolle. Die hätte ich nie bekommen.
Ja.
Also ich war davor immer irgendwie Schwiegermutters Liebling oder solche so ähnliche Sachen. Obwohl ich habe dann schon Doctor's Diary gespielt. Das heißt, da gab es dann auch schon fiesere Rollen oder spannendere Rollen. Aber sowas hätte mir niemand gegeben. Und selbst als ich die Rolle geschrieben hatte, haben diverse Leute in meinem Umfeld immer noch gesagt, naja, also jetzt musst du dir schon dich dann auch fragen, ob du jetzt nicht nur deine Macht benutzt, um dich in eine Rolle reinzudrücken, die eigentlich gar nicht für dich ist. Und bin aber froh, dass ich es gemacht habe.
Sensationeller Film.
Ah, danke.
Der geilste Tag. Da hast du Drehbuch, Regie und Hauptrolle. Ja. Also Hauptrolle mit Matthias Schweighöfer zusammen. Wie geht denn das am Set? Wie stellt man sich das vor, wenn du Regie führst und gleichzeitig die Rolle spielst?
Das ist witzigerweise das geringste Problem. Ich bin jetzt ja auch kein Regisseur in dem Sinne, dass ich von der Filmkunst komme und dann einen eigenen Weg suche, mich auszudrücken, sondern ich will eine Geschichte erzählen. Und dadurch, dass ich das Drehbuch erstmal schreibe, komme ich ganz klar davon, ich möchte diese Geschichte erzählen. Und wie kann ich die Geschichte erzählen? Die große Schwierigkeit ist im Drehbuch schreiben, weil man unendlich viele Möglichkeiten hat. In der Regie sind die Möglichkeiten schon sehr viel geringer, weil du hast diesen Tag, du hast so und so viel Zeit, du hast den Partner. Das heißt, du hast ganz klare Bedingungen und das geht immer darum, jetzt das Konkrete rauszuziehen, das Beste zu finden, den besten Weg, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist gar nicht so schwierig. Auch das Hin- und Herspringen ist nicht so schwierig, wenn man so eine Affinität hat. Matthias kann das zum Beispiel auch ganz gut. Den kann man immer aus einer Szene rausnehmen und sagen, schau es dir mal an. Dann sieht man eh. Also man muss nur hin- und herspringen können zwischen Zuschauer und dann es wieder vergessen und dann wieder reingehen in die Szene.
Wie ist das überhaupt, wenn ihr beide spielt? Das sind ja eigentlich so 2 Alpha-Tiere, könnte man sich vorstellen. Wird da viel diskutiert oder sind die Rollen klar verteilt?
Die Rollen sind klar verteilt. Es war eher so, dass ich Matthias immer wieder aufgefordert habe, mir auch zu helfen, weil ich gemerkt habe, dass das Matthias in den Film reinzieht. Matthias war, glaube ich, ganz froh, nachdem er sehr viel gearbeitet hat, die ganze Arbeit jemandem zu überlassen. Und ich wollte, dass er sich nicht so sehr zurücklehnt, sondern dass er auch da richtig teilnimmt. Und habe ihn dann immer auch hinter die Kamera gebeten und habe gesagt, guck's dir mal an, was denkst du, was erzählt sich da? Also das geht mit Matthias auch super. Wir sind schon Alpha-Tiere, aber wir sind auch sehr unterschiedliche Alpha-Tiere, insofern geht das.
Aber ihr habt relativ viel Gemeinsamkeit. Zum Beispiel Höhenangst. Matthias hat ja noch Flugangst dazu und beides musstet ihr überwinden für den geilsten Tag.
Ich möchte jetzt meine Höhenangst
nicht mit Matthias,
Höhenangst vergleichen, weil meine Höhenangst ist sogar noch überwindbar. Ja. Ja, also ich kann mich irgendwo hin quälen und ich schaffe das dann.
Du kannst dich an so einen Kran hängen zum Beispiel.
Ich musste das ja dann. Ja. Das war aber auch nur, weil wenn ich jetzt nur Schauspieler gewesen wäre, hätte ich gesagt, nö, das macht ihr schön mal Greenscreen. Ja. Aber dadurch, dass, wenn man Regie ist, dann hat man ja auch das Geld im Auge und möchte das Geld halt nicht woanders, also wenn das Geld für Greenscreen ausgegeben ist, dann musst du woanders einen Tag einsparen oder so. Und dann sagst du, ja gut, dann hänge ich mich halt jetzt da kopfüber hin und wirst aber dann halt 40 Meter hochgefahren und musst dich da in der Luft dann umdrehen, unten hängend. Das ist dann nicht schön für jemanden, der sich da nicht so wohl fühlt. Aber ich habe dann immer gedacht, also ich habe dann wirklich den Gedanken, ich fahre jetzt runter wahrscheinlich, dann ist es halt vorbei. Das hat man schon. Aber ich habe auch gelesen, dass man sich mit so Ängsten konfrontieren muss. Und das hilft dann, weil dann bin ich ja wirklich gezwungen, mich mit meiner Höhenangst auseinanderzusetzen. Insofern würde ich das nicht auf dieselbe Ebene tun. Und selbst Matthias hat sich mit seinen Ängsten auseinandergesetzt. Darum geht der Film ja auch.
Ja,
der
eben.
Ist zum Beispiel geflogen, eine Langstrecke, und das ist für den ein riesen Ding.
Ja. Hast du denn die Höhenangst jetzt überwunden? Kann man sagen, du würdest das jederzeit wieder machen mit dem Kran oder mit dem...
Ja, ich könnte das schon wieder machen, ja. Ich glaube, das Überwunden, es geht nicht, dass man es überwunden hat, aber man hat die Erfahrung gemacht, dass man es überwinden kann, dass man sich überwinden kann. Die Angst ist nicht weg, deswegen.
Brauchst du so ein bisschen Nervenkitzel? Gehört das dazu für dich?
Ja, also bedingt. Ja, also in bestimmten Sachen mag ich das schon gerne, ja. Also ich glaube, also ich finde eigentlich nicht, aber wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche, die würden wahrscheinlich sagen, ja, ich brauche das schon ein bisschen.
Als Kind wärst du fast ertrunken.
Ich war da gar nicht mehr so jung. Du spielst auf das an, in Bad Tölz war das.
12, glaube ich.
Das war im Alpamare in Bad Tölz, und die haben so eine Rutsche mit so Wasserschläuchen, wo man mit so Lastwagenschläuchen. Und da war einfach so wahnsinnig viel los. Ich bin unten in dieses Becken reingeplanscht und dann war alles so voll und ich war neben der Wand und vor mir Füße, neben mir Füße und über mir die Luftreifen, und ich hatte alle Luft ausgeatmet beim Reinfallen, und ich bin, wahrscheinlich waren es 40 Sekunden, die ich nicht hochgekommen bin, aber wenn man ausgeatmet hat und einfach nicht mehr hochkommt, ich dachte, das kann jetzt also jederzeit einfach vorbei sein und das würde auch keiner merken. Also das ist unschön. Ja, dann lieber irgendwo runterfallen. Das ist kürzer.
Nach dem Abi bist du nach Boston, um Schauspiel und Gesang zu lernen. Warum nach Boston?
Ich wollte an die Ostküste, also ich in Amerika, weil das näher an Europa war, auch von der Mentalität her.
Und warum Amerika?
Naja, ich hatte Englisch und Spanisch Leistungskurs, das heißt, es kam nur Spanien in Frage oder ein englischsprachiges Land. Nach England wollte ich nicht aus irgendeinem Grund. Mhm. Also wahrscheinlich auch, weil ich viele Verwandte in Amerika habe und weil ich Club der Toten Dichter gesehen hatte. Und ich wollte genau auf so ein College, bin aber dann doch in die Stadt gefahren. Also bin ich in Vermont auf irgendein College auf dem Land gegangen, sondern in Boston in der Stadt.
Mhm. Wusstest du immer schon, dass du in die Schauspielerei wolltest?
Es war auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, und aber ich hatte mehrere unterschiedliche Sachen, die ich machen wollte. Und nach dem Abi musste ich erstmal gucken. Und Boston war ein Teil davon, zu gucken, ob ich das Zeug dazu habe.
Inwieweit hat dich diese Zeit geprägt in Amerika?
Das prägt einen mehr, als man denkt. Ich glaube, und das kann ich jedem nur empfehlen, der Perspektivwechsel ist so wichtig, dass man rauskommt. Und das ist nicht nur der Blick auf das andere Land, sondern der Blick aufs eigene Land.
Mhm.
Witzigerweise, der sich verändert. Man wird viel mehr Europäer, wenn man Europa verlässt, als jetzt zu sagen, ich bin nur Deutscher. Also hier in Deutschland bist du dann immer mit den deutschen Themen so beschäftigt. Und von Amerika aus sieht das alles so ein bisschen anders aus. Und dann ist es auch sehr, sehr gut, die Perspektive von anderen Leuten einzunehmen in einem anderen Land. Also das ist das Spannendste dran. Ich kann das jedem echt nur empfehlen.
Und du hast ja auch in der WG gelebt. Das heißt, auch so ein bisschen die Sauberkeit da gelernt.
Ach so. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Knallhart wird nachgefragt. Na, ich hab erst in so einem Studentenwohnheim gelebt, und da war es wirklich so, dass hygienemäßig war das eine Katastrophe. Und ich war selber gerade erst 19 war ich da, also ich war selber keiner, der viel aufgeräumt hat, aber da habe ich es mir dann angewöhnt, weil da waren Leute, die haben, also einer von mir, der hat sich wirklich jede Woche, hat dem die Mutter die Wäsche geschickt. Und der hat nicht einmal gewaschen. Und das heißt, wir hatten wirklich mannshohe Wäschetürme dort drinnen oder Limonadereste, die da wirklich ein Dreivierteljahr vor sich hingärten. Oder einer hat den Kissenbezug, der einfach immer gelber wurde in der Mitte. Der hat es einfach nie gewaschen. Wir hatten auch eine tote Ratte, die da irgendwo vor sich hingammelte im Keller, dass man da einfach nicht mehr durchgehen konnte. So hat es da gestunken. Also das waren schon echt krasse Verhältnisse. Und da habe ich dann dagegen gehalten und habe gesagt, ich schaffe mir also eine deutsche Insel der Ordnung.
Du hast irgendwann mal gesagt, du seist so ein bisschen pedantisch. Wie drückt sich das denn aus?
Nee, das habe ich nie gesagt.
Das hast du nie gesagt.
Nein.
Gut, dass wir das jetzt endlich klären können.
Nein, das ist sowas, was tatsächlich einem konstant in den Mund gelegt wird. Also wenn man sagt,
wie kommen denn die Leute da drauf?
Naja, weil die Leute immer zuspitzen wollen. Weil sobald man dann sagt, dann habe ich mir so eine Ordnung angewöhnt, um dagegen zu halten, sagen sie, also bist du ein Control-Freak? Und dann sagt man, nö, bin ich eigentlich nicht. Und dann im nächsten Interview heißt es, du hast mal gesagt, du bist ein Control-Freak. Und sagst, nee, habe ich eigentlich nicht
dann
gesagt.
Dann stellen wir an dieser Stelle fest, du bist nicht pedantisch.
Nee, pedantisch bin ich, glaube ich, nicht. Ich bin schon genau in bestimmten Sachen, aber in anderen Sachen auch wieder überhaupt nicht. Ja, ich bin zum Beispiel keiner, der gerne putzt. Ja, also ich habe es gerne aufgeräumt. Das ist mir wichtiger, weil ich das Gefühl habe, aufgeräumt hat was mit einer inneren Ordnung zu tun. Aber bin jetzt keiner, der dauernd saugen muss. Ich habe eine Freundin, die kann zum Beispiel es nicht ertragen, barfuß durch eine Wohnung zu gehen, weil man dann unter der Sohle so Krümel oder sowas hat. Das würde sie, kann sie nicht ertragen.
Barfuß ist ein Gefühl. Gutes Stichwort, oder stimmt das auch nicht? Das steht überall.
Das stimmt.
Dass du gerne oder am liebsten barfuß oder ohne Schuhe läufst.
Ja, das klingt so hippiemäßig, aber ich gehe gerne, natürlich gerne barfuß, ja. Das
durch stimmt. Die Erdung?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so metaphysisch sehen würde. Ich finde es einfach schön. Ich finde einfach jetzt die Annahme, man muss sich jetzt mal vorstellen, man würde den ganzen Tag seine Hände im Lederkästchen haben. Das wäre komisch. Und das macht man aber mit den Füßen die ganze Zeit. Mhm. Und das ist einfach, also ich mag es gerne, vor allem wenn ich draußen bin, irgendwo im Park oder so, weil man tatsächlich die Umgebung anders, man nimmt es anders wahr. Man ist mehr da. Ach, das klingt auch schon wieder so metaphysisch. Nein, es ist ganz konkret halt einfach. Es ist kalt, es ist feucht, es ist warm.
Und das machst du auch tatsächlich?
Gerne, ja. Deswegen habe ich auch ständig irgendwelche Splitter in den Füßen und solche Sachen. Ständig zum Arzt was rauspopeln lassen.
2009 kamen die Männerherzen. Würdest du das so als deinen Durchbruch bezeichnen?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das waren so mehrere auf einmal. Da war Dr. Styrie, das war definitiv ein Durchbruch. Dann war Vincent war davor, glaube ich. Nee, Vincent war ein Jahr danach.
Vincent kam dann, ja.
Insofern, ja, es war zumindest im Kino.
Fragt er mich.
Ich weiß das wirklich nicht mehr.
Nee, aber ist so.
Welches Jahr das war. Ich glaube, in der Kino, es war deswegen, weil ich auch diese Kinorollen nicht bekommen hätte. Es gibt so eine gläserne Decke zwischen Kino und Fernsehen. Und die muss man irgendwie durchstoßen. Und bei Männerherz muss ich ja auch diese berühmten 7 Mal zum Casting. Mhm. Und dann, witzigerweise, kam mehr oder weniger separat davon nochmal Vincent. Ja. Also es waren mehrere Durchbrüche, glaube ich.
Musst du heute auch noch zum Casting?
Ja, für bestimmte Sachen schon. Also für viele Sachen nicht. Also Konstellationscasting gibt es immer noch, die ich auch so sinnvoll finde. Also wo es darum geht, ob man mit jemandem eine Chemie hat, weil das kann man sich ja nicht erarbeiten. Oder halt für so internationale Sachen oder Leute, die man nicht kennt. Schon, gibt es das schon noch. Aber mehrheitlich eigentlich nicht, nee.
Bist du da noch aufgeregt oder sagt man irgendwann so what?
Die Kunst ist zu sagen so what, ja. Aber natürlich, wenn man ein Casting jetzt bei Steven Spielberg hat oder sowas, dann wäre man wahrscheinlich aufgeregt. Aber die Kunst ist dann zu sagen so what, weil sonst ist es scheiße. Kann ich auch nur jedem empfehlen.
Matthias hat gesagt, du liebst Gesellschaftsspiele. Stimmt das denn? Und wenn ja, warum?
Ich liebe einfach spielen. Wir haben das auch zu Hause früher gemacht. Und ich habe immer so ein Misstrauen gegen Leute. Es gibt erstaunlich viele Leute in Deutschland, die sagen, nein, ich mag keine Spiele und so weiter. Aber wenn du mit ihnen spielst, haben sie total Lust drauf.
Ist wie mit der Bild-Zeitung. Alle sagen, sie lesen sie nicht.
Das ist auch ein gewagter Vergleich. Gesellschaftsspiele und die Bild-Zeitung. Nee, ich glaube, erstens mal ist es was ganz Geselliges. Zweitens mal unterhält man sich gut. Und drittens ist es eine gute Übung fürs Leben, weil es eigentlich einen immer herausfordert, in dem genug zu wollen, aber nicht zu viel zu wollen. Sobald man zu viel will und zu ehrgeizig ist, verliert man den Spaß oder verdirbt anderen Leuten den Spaß. Und wenn man gar nichts will, dann kommt kein Spiel zustande. Und die meisten Leute, also Matthias oder so, die kennen das natürlich auch, weil ich es am Set immer mache. Das Problem beim Drehen ist ja, dass es so eine Wellenbewegung ist, dass man immer entweder ganz da sein muss, zumindest als Schauspieler, oder du hängst irgendwo in der Ecke ab und du darfst die Konzentration nicht verlieren. Und dazu sind so Spiele total gut. So, vor allem so, die man im Kopf spielen kann, miteinander, ohne Brett.
Bist du ein guter Verlierer?
Nee. Nee, ich bin mittlerweile besser. Also das ist ja das Gute dran. Witzigerweise interessiert mich das. Also die besten Spiele sind, wenn mich das gar nicht mehr so interessiert. Oft weiß ich gar nicht mehr. Wir spielen immer Takt zum Beispiel, das haben Freunde von mir erfunden. Und da sind die besten Spiele, wenn ich gar nicht sagen kann, ob wer jetzt gewonnen oder verloren hat. Weil das Spiel selber so spannend war.
Du singst, beziehungsweise hast Gesang studiert, singst und spielst Klavier. Wie sieht das bei dir aus? Können wir da auch irgendwas hören demnächst?
Ich glaube, das ist wirklich eine Zeitsache. Zu mir hat eine Verwandte, die Veronika Fitz, gesagt am Anfang, wenn du so viele Sachen machst, sie hat gesagt, du kannst auch zu viele Talente haben. Das kann auch ein Nachteil sein, weil du die Butter zu dünn ausbreitest. Mhm. Also sie hat gesagt, du wirst dich irgendwann entscheiden müssen. Jetzt mache ich eh schon relativ viele Sachen und merke aber, dass ich dadurch so ein Nadelöhr werde. Weil wenn ich jetzt den Film selber schreiben muss und die Regie machen soll, dadurch streckt sich das Ganze halt über zwei, wenn ich das in 2 Jahren mache, dann muss ich mich schon echt dran halten. Das ist ein bisschen schwierig, das alles zu machen. Insofern würde ich jetzt nicht nochmal ein Feld aufmachen.
Arbeitest du am besten unter Druck?
Ich liefere am besten ab unter Druck, ja. Mhm. Ob das die beste Arbeit ist, weiß ich nicht.
Bist du ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
Beides. Ich versuche es beides hinzukriegen. Ich versuche jetzt nicht dumm zu sein in meinen Entscheidungen oder zu alles zu oft hin und her zu wälzen. Habe ich manchmal die Tendenz dazu bei so Lebensentscheidungen. Aber ich versuche auf der anderen Seite auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich rede jetzt nicht von so einem momentanen Gefühl. Es gibt ja dieses, ja, jetzt gerade geht es mir so und so und am nächsten Tag geht es mir anders. Es gibt so eine tiefere Stufe von Bauchgefühl. Ich glaube, das nennt man damit, so einen tieferen Instinkt. Und da muss man meistens so ein bisschen warten, bis man das weiß.
Lass uns noch kurz auf dieses neue Jahr 2025 gucken. Was steht da an bei dir? Dreharbeiten, wo und wann können wir dich sehen? Eigene Drehbücher?
Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade mein letztes Drehbuch, also mit denen habe ich jetzt gerade abgedreht, der mit den blonden Haaren. Und jetzt schreibe ich dann meinen nächsten Stoff. Wenn ich jetzt fertig bin mit dem Urlaub, muss ich mich hinsetzen und das machen, weil wir das dann nächstes Jahr drehen wollen.
Auch. Hast du so ein Lebensmotto?
Das, was Nike so für sich beansprucht hat, just do it for Nike, oder? Weil ich einfach mir die Sachen zu oft überlegt habe. Jetzt mittlerweile versuche ich zu sagen, anständig leben. Und das geht in beide Richtungen, ja. Also Anstand hat ja zwei Bedeutungen.
Florian David Fitz, danke, dass du da warst. Toi, toi, toi für alles, was du machst.
Danke.
Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
Ja, total.